Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Wolfgang Edler hier in Eidinghausen-Dehme am Mikrofon. Und mir zugeschaltet.
Zugeschaltet ist Lars Kunkel aus Koblenz, bei strömendem Regen zugeschaltet, jedenfalls Richtung, sind wir bei Dönhausen zugeschaltet oder woanders, weiß ich gar nicht. Wir sind irgendwie zugeschaltet.
Also bei euch regnet es?
Wie verschaltet.
Ja, bei euch regnet es.
Ja, und wie?
Ja, bei uns nicht. Also hier ist eigentlich schön draußen.
Also hier
im ganzen Garten fangen die Büsche und Bäume an zu blühen jetzt hier. Ja, überall Knosps und also strahlender Sonnenschein wäre übertrieben, aber es sieht schön aus, doch.
Also unfassbar. Also ich lebe ja hier oder wir leben ja hier auf so einem Berg, wo 1000 Obstbäume sind und es blüht alles und es ist wunderbar und schön, aber es ist wirklich dieses berühmte Aprilwetter, wo alles irgendwie, keine Ahnung, windet und schneit und regnet und so.
Ja. Ja, also wir haben das heute schon genossen. Ich habe heute mit ehrenamtlichen Engagierten wieder den Ostergarten bei uns an der Kirche aufgebaut. Heute Morgen haben wir uns dazu getroffen und haben das wieder gestaltet, so als Wanderweg, dass man dann am Türchen, wo man zur Kirche kommt, dann so anfängt und dann durchlaufen kann, die verschiedenen Stationen zum Osterfest hin. Und ja, da haben wir uns sehr gefreut, weil das Wetter gestern hier ziemlich grottig war. Wir haben uns sehr gefreut, dass es heute wirklich sehr angenehm zum Arbeiten war. Also hat richtig Spaß gemacht und wir konnten gut durchziehen. Und der ist wieder sehr schön geworden.
Du hast das ja auch in deinen WhatsApp-Status gestellt, den natürlich nicht jeder sehen kann. Aber ich finde das auch sehr gut, weil also manchmal denkt man sich so, ja, warum machen die das irgendwie? Aber Ostern ist so abstrakt, finde ich. Und Ostern ist so schwer zu begreifen. Weihnachten versteht ja, oder meint fast jeder zu verstehen. Komischerweise kommt einem so eine Geburt eines Gotteskindes, denkt man sich, ja, das ist halt so. Jesus in der Krippe und so. Das ist alles ganz normal. Aber Ostern ist äußerst schwer zu fassen. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass man das so sinnlich greifbar macht. Und ich finde, ihr habt das richtig schön gemacht. Also das sieht gut aus, das ist nicht billig, das ist wirklich gut ausgearbeitet und so. Und wenn man da durchgeht, könnte ich mir vorstellen, dann nähert man sich so Schritt für Schritt dem an, was Ostern wirklich bedeutet.
Das ist jedenfalls unsere Intention. Also entwickelt haben wir das ja letztes Jahr in Corona-Zeiten, als um Ostern rum wieder Lockdown war und wir wieder nicht vernünftig Ostern feiern konnten und dann gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, wo die Menschen entlanglaufen können. Also wo, damit Ostern jetzt nicht so völlig sang- und klanglos irgendwie vergeht. Denn das ist ja ein Problem dieses Festes. Bei Weihnachten ist ja alles fest in kommerzieller Hand. Da hat man sich ganz, ganz viel überlegt, mit den Geschenken und so, mit Deko, mit Baum und allem, was man da so kaufen und wo man da überall Geld für ausgeben kann. Und bei Ostern hat das nie so richtig geklappt. Da gibt es zwar natürlich die Frühlingsdeko und da gibt es
Osterhasen.
Osterhasen, sehr richtig. Und so vieles andere. Aber das ist längst nicht so verwurzelt. Und wie du schon sagst, also viele Menschen tun sich, glaube ich, mit dem eigentlichen Inhalt des Osterfestes sehr schwer. Es geht nun mal darum, dass Jesus nach 3 Tagen im Grab wieder lebt und dass nicht einer, der so fast tot war oder der so gerade tot war, dann irgendwie so als Untoter mehr oder weniger wieder so aus dem Grab kommt, wie er war, sondern das heißt ja wirklich neues Sein, neues Leben. Wir haben das in der Gemeinde in den letzten Wochen an verschiedenen Stellen wirklich nochmal so ganz intensiv thematisiert, diese Frage, wie ist das mit den Auferstehungsberichten, mit den Auferstehungszeugnissen, also die Evangelien kennen das leere Grab und das leere Grab, das leuchtet auch den Konfis sofort ein, ist natürlich überhaupt kein Beweis für die Auferstehung. Das steht schon selber in der Bibel, dass da dann Leute kommen und sagen, ah, die Jünger haben gesagt, ihr Meister soll auferstehen nach 3 Tagen und nicht, dass die den Leichnam klauen und dann behaupten, Jesus wäre auferstanden, bitte stellt Wachen hin. Und das leere Grab ist natürlich kein Beweis für die Auferstehung. Das leere Grab ist nur lässt die Auferstehung möglich bleiben. Wenn das Grab voll gewesen wäre am Ostermorgen, dann wäre natürlich völlig klar gewesen, dass keine Auferstehung stattgefunden hat. Also das volle Grab wäre ein Gegenbeweis gewesen.
Genau. Oh Mann, ich hatte letztens das Problem, ich musste eine Anmeldung schreiben für die Anwärterinnen und Anwärter für den Polizeidienst in Dietz. Und ich habe auch so überlegt, Mensch, wie macht man das mit Ostern und so? Das ist so schwierig. Und da geht es ja gar nicht so. Sie haben die Frage erstmal, ist das Grab leer oder voll? Das ist ja so eine Spezialfrage. Ich habe auch so gedacht, wie kann man denn da anknüpfen und so? Ich habe so ein bisschen bei den Widersprüchen angefangen. Ich habe so gesagt, das ist ja komisch. Ne? Ich war so im Supermarkt ein paar Tage vorher und habe so gedacht, das ist komisch. Ne? Auf der einen Seite biegen sich die Regale wirklich vor Osterhasen von allen tollen Firmen, Lind und Milka und was es alles gibt. Palettenweise steht das alles da. Und dann, nur weil du mal ein Brot backen willst, suchst du ein bisschen Mehl oder so und denkst so, komischerweise, das billigste Mehl, Typ 405, ist genauso wie das Sonnenblumenöl nicht mehr zu finden. Also Widersprüche. Hm. Und das kommt einem ja komisch vor. Und dann denkt man sich, okay, so Widersprüche machen das Leben manchmal aus und machen das Leben auch interessant. Da habe ich so gedacht, so, das ist so. Ne? Auf der einen Seite haben wir auch so fiese Erfahrungen jetzt im Moment mit Krieg und das bedrückt uns alle sehr. Es wird jeden Tag schlimmer, finde ich im Moment. Aber auf der anderen Seite hat man auch so eine riesige Welle, ungeahnt von Hilfsbereitschaft, von Leuten, die sich Gedanken machen, die nicht nur Flaggen posten, sondern die auch konkret versuchen, wirklich zu helfen, zu spenden und so. Und diese Widersprüche, ich finde, die machen so das Leben so interessant. Also auf der einen Seite vom Tod bedroht zu sein, vom Tod umfangen zu sein, niedergeschlagen zu sein, diese leeren Regale in den Basics. Und auf der anderen Seite sowas Überquellendes, Fröhliches, Freundliches, Menschen, die in Bewegung kommen, die nicht die Flinte ins Korn schmeißen, die nicht alles verdrängen oder so, sondern die wirklich auch hier bei uns in Deutschland, finde ich, unglaublich viel tun. Und da fängt für mich so ein bisschen, ja, ein bisschen Ostern an. Ein bisschen vielleicht, aber doch spürbar. Man sagt so, das Leben sieht. Ja? Also unser Wille zum Leben, unser Wille zum Guten, der ist so tief in uns hineingelegt irgendwie. Das hat Gott gemacht, glaube ich.
Ja, toll gesagt.
So anders wäre es nicht erklärbar, weil wir müssen doch normalerweise echt so, okay, ist alles vorbei. Ja, wir gucken nur noch jeden Abend irgendwie Filme auf Stream, die uns schalten ab. Aber nee, es gibt viele Menschen, die wach bleiben und die was tun und das bewegt mich unglaublich. Und das ist für mich so eine Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat. Und ich glaube, bei der Auferstehung ist das einfach so, das kann man nicht vergleichen mit dem, was wir erleben. Das ist was ganz Besonderes nochmal, aber das ist so Gottes Wille, glaube ich, so, dass das Leben sieht, dass es weitergeht und so. Also das macht mich optimistisch.
Ja, und das ist auch nicht wissenschaftlich so aufzudröseln, wie es ja alle Jahre wieder gerne gemacht wird, dass man dann sagt, ja, also das muss aber doch aufgeklärten Menschen klar sein, dass Auferstehung nicht geht. Wenn man tot ist, ist man tot. Der Witz ist, das wussten die Leute vor 2000 Jahren auch schon. Da geht es ja gerade drum, in den Geschichten mit Lazarus, wo Jesus Lazarus aus dem Grab holt, wo die natürlich entsetzt sind und auch bei der ersten Osterschilderung von Markus, vom Evangelisten Markus, da sind die Frauen entsetzt, sie fürchteten sich sehr, gehen da vom Grab weg, ne? Weil sie das überhaupt nicht fassen konnten. Und es geht aber eben, das ist ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja im Grunde das, was uns bei unserer Auferstehungshoffnung selber für unsere Verstorbenen so wichtig ist, dass Auferstehung heißt ganz neu sein. Also auch nicht einfach die Krankheiten und die Verletzungen und alles, was wir so mit in den Tod nehmen, dann plötzlich als Lebende wieder dabei haben, sondern eben wirklich ganz neu sein. Das ist das, was Gott mit uns machen will im Leben, aber auch im Grunde in alle Zukunft hinein. Und das ist immer wieder eine ganz, ganz tolle und kraftspendende Perspektive, finde ich. Dass wir immer sagen können, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Oder es muss auch nicht alles immer nur schlechter werden. Man wird ja auch nicht jünger.
Ich glaube, Religion ist ja nicht dafür da, generell die Wirklichkeit zu erklären, nach dem Motto, die fällt vom Himmel und erklärt jetzt, wie alles ist oder so, sondern ich glaube, Religion hat wirklich auch eine Funktion für uns, also uns einfach Geheimnis des Lebens ein bisschen näher zu bringen. Und von daher denke ich schon, wir wissen das nicht naturwissenschaftlich, was da passiert ist, aber so dieses Grundmoment, dass der Tod nicht alles ist und so, das ist da ja in erlebbare Geschichten gekleidet. Und wie du sagst, das Besondere ist ja, Ostern lebt gar nicht von so einer riesigen von so einem riesigen Flash und von so einem Wow, es ist alles super und aller Schmerz ist weg und alles cool und so, sondern das fängt ja sehr, sehr klein an mit diesem Gang zum Grab am Morgen der Frauen, diesem Schrecken, dann das breitet sich ganz langsam aus und so und das setzt sich ja nicht durch wie so eine Welle, also wie als heute so irgendwie so ein Post in die ganze Welt gesendet wird, sondern es verteilt sich ganz, ganz langsam und breitet sich aus und Menschen docken sich da an und Menschen glauben das. Das finde ich auch so erstaunlich. Ja. Man könnte auch sagen, was ist das denn für ein Scheiß irgendwie? Das gibt's doch gar nicht. Und das könnte man ja auch wirklich denken, aber Menschen glauben das. Menschen lassen sich darauf ein, Menschen vertrauen darauf. Und darauf baut sich eine ganz große Gemeinschaft aus. Das ist unfassbar eigentlich.
Ja, gibt ja bei Paulus dann auch diese Stelle, wo er schreibt, also er ist gestorben nach der Schrift und begraben worden. Er ist auferstanden nach der Schrift und gesehen worden. Und dann nennt Paulus jede Menge Leute, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, also die Frauen, die Jünger und so. Und dann sagt er, einmal waren es über 500 auf einmal und von denen leben die meisten noch. Also damals, ne? Damals konnte er schreiben, also frag die waren dabei, die haben ihn alle gesehen und zuletzt habe ich ihn auch noch gesehen, wobei er selber dann ja sagt, ich bin da jetzt der Schlechteste, weil Paulus hatte den lebenden Jesus ja gar nicht selber kennengelernt, ist der Einzige aus dieser ganzen Aufzählung, der den lebenden Jesus nie erlebt hatte. Und insofern zieht er sich dann da auch so ein bisschen zurück. Aber er sagte, gerade diese über 500 auf einmal, damals konnte man die noch fragen. Wir haben jetzt natürlich nur noch diese Berichte. Wir haben uns dann also im Konfi-Unterricht auch nochmal deutlich gemacht, dass natürlich auch, selbst wenn es so ein Jesus-Video gäbe, was man damals, gibt es ja auch so Geschichten von, was wäre, wenn man damals eine Kamera gehabt hätte oder so, dass das natürlich nichts bewiesen hätte, weil wir alles tricktechnisch nachstellen können und das wissen wir. Und wenn wir einen Film sehen, dann wissen wir im Allgemeinen, alles ist möglich. Wir sind vielleicht fasziniert, aber beweisen tut das eigentlich gar nichts. Ne? Obwohl wir ja sonst eigentlich immer glauben, was wir sehen. Und wie hieß er, ein bekannter Kabarettist hier, Dieter Hildebrandt, der hat seinerzeit gesagt, der ist ja nun auch schon ein paar Jahre tot, seit es das Fernsehen gibt, glauben die Leute alles. Weil wir glauben ja alles, was wir sehen.
Genau. Und Glauben heißt ja eben genau, könnte heißen im Sinne von für wahr halten, glaube ich. Für mich ist immer entscheidend, so, worauf man sich einlässt und was einen so trägt. Also Glauben heißt auch so Vertrauen. Also ich kann natürlich glauben, dass eine Brücke einen trägt und dann drüber gehen. Ich kann mich aber auch verlassen drauf, dass die Brücke einen trägt. Und so würde ich das verstehen. Also ich kann das, je älter ich werde, ne, desto mehr denke ich, ich erkläre mir das gar nicht mehr. Ich nehme das einfach so als gegeben hin, so als so eine positive Botschaft, die in meinem Leben wirkt. Und ich kann das nur für mich sagen, mir hat das immer wieder Kraft gegeben. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, in schwierigen Situationen, wo es um Tod ging oder aber auch wo es um Abschiede ging oder so, einfach so ein Gefühl zu haben, nee, Gott erhält das Leben, es geht weiter und es gibt so Hoffnung und so im Leben und hoffentlich auch über den Tod hinaus und so. Also das ist einfach so eine ganz persönliche Erfahrung, die ich extrem tragfähig finde, kann ich nur so sagen.
Und die finde ich auch, was mit Menschenwürde zu tun hat. Du hast vorhin schon mal gesagt, das wäre, bevor wir aufgenommen haben, das ist dir gerade auch so ein bisschen wichtig, dieses Thema. Denn da geht es dann wirklich da, in den Fragen, darf man denn auch menschenwürdig sterben? Also wie ist das mit lebenserhaltenden Maßnahmen? Wie lange kann ich das ziehen? Wie ist das? Nee, wir dürfen auch sagen, nein, es hat auch was mit Menschenwürde zu tun, alles in Gottes Hand zu legen und auch gehen zu dürfen, weil wir wissen, es gibt noch mehr. Ne? Es gibt, und das nimmt uns aus diesem Zwang, das Leben wirklich bis ins allerletzte technisch Machbare irgendwie auszudehnen. Das, wenn man manchmal im Krankenhaus oder in Pflegestationen ist oder so, das hat dann manchmal auch nur noch wenig mit Menschenwürde zu tun, finde ich. Ist natürlich auch eine schwierige und immer sehr, sehr individuelle Aussage, kann man für niemanden irgendwie stellvertretend beantworten, aber Trotzdem denke ich das öfter.
Ja, also in Krankenhäusern oder in dem Umgang mit dem Tod merkt man das. Es geht immer darum, wenn wir schwach sind. Ne? Was wird dann bewahrt, was wird dann geschützt und so. Bei der Polizei, ich habe ja junge Anwärterinnen und Anwärter, mit denen ich mich zum Beispiel über so Fragen der Menschenwürde unterhalte. Da geht es darum, also die Polizei hat so ein Grundproblem. Nämlich auf der einen Seite ist es so, jeder Mensch hat ja Würde. Und die Würde eines jeden Menschen muss geachtet und geschützt werden. Trotzdem muss dazu gehört Freiheit, dazu gehört Selbstbestimmtheit, dazu gehört Beweglichkeit, dazu gehört Entscheidungen treffen zu können, wie ich das möchte und so. Aber manchmal passiert es, das muss die Polizei auch schützen und achten, aber weil sie schützen muss sie manchmal auch Dinge tun, die Menschenwürde zumindest in Gefahr bringen, weil ich jemanden gefangen nehmen muss, weil ich jemanden in eine Zelle sperren muss. Weil ich jemanden fixieren muss, weil ich jemandem seine Möglichkeiten nehmen muss, sozusagen mich frei zu entfalten. Das ist nun mal so. Und das ist so ein Konflikt, ne? Auf der einen Seite schützen und achten, auf der anderen Seite schützen heißt aber auch, eben manchmal für einige Menschen das einzuschränken. Das sind Konflikte, mit denen man umgehen muss. Und da muss man zum Beispiel darauf achten bei der Polizei, dass man halt die Menschenwürde, also wenn man sie einschränken muss, das sehr verantwortungsvoll, sehr bewusst tut, nicht über das Maß hinaus, genauso wie es in anderen Bereichen auch ist, auch im Krankenhaus mag es Situationen geben, wo die Menschenwürde vielleicht gefährdet ist, aber dass wirklich alle darauf achten, das ist ein ganz, ganz hohes Gut und das muss so gut es geht geschützt werden. Also das sind so Sachen und dann reden wir über Konfliktfälle natürlich auch, wie ist es, wenn Menschen eingekesselt sind, nicht aufs Klo können. Wie ist das, wenn Menschen in Zellen kommen? Ne? Wie ist das, wenn Menschen am Leib untersucht werden? Das hat keiner gerne. Ne? Wenn du nackt da stehst und jemand mit seinem so den Gummihandschuh so nimmt und dann mal guckt, wo die Drogen, wo die Pyrotechnik stecken. Das hat wirklich keiner gerne. Das ist so das eine, dass man das respektiert. Der andere Gedanke ist, dass da, wo man die Menschenwürde missachtet, sich selber auch ein Stück weit Würde nimmt. Also, dass man da, wo man Menschen unwürdig behandelt, selber auch unwürdig wird, wenn man unter seinen menschlichen Möglichkeiten bleibt. Und das ist so ein Gedanke, finde ich, der auch so was ganz Positives eigentlich hat, nach dem Motto, ja, es gibt schwere Dinge, ja, wie Karfreitag auch, aber lass uns gucken auf das Gute, lass uns gucken, wie wir es gut machen, wie wir den Schaden von Menschen abwenden, wie wir es einfach erträglich machen. Ne? Das sind also Dinge, finde ich, ganz klein runtergebrochen. Das hat auch ein bisschen was mit Ostern wirklich zu tun, an das Leben zu glauben, an das Gutes zu tun.
Und man sieht es ja auch immer wieder in so Berichten, aber man hört es eben auch von Betroffenen. Oftmals sind Polizistinnen und Polizisten ja selber in ihrer Würde dann auch sehr angegriffen. Ne? Das ist ja auch immer interessant, dass Menschen, die auf der einen Seite selber total auf ihre Würde pochen, auf die sie ein Recht haben, dann so unglaublich würdelos mit anderen Menschen umgehen, auch in dem Bereich. Also Polizisten dann ihre Arbeit tun und so, also dann werden die ja beleidigt, bespuckt und sonst was zum Teil. Und wir erleben es ja nicht nur bei den Polizisten, es gibt es ja woanders auch. Also wie schnell Menschen im Umgang miteinander plötzlich irgendwie jeden Anspruch auf Würde vergessen. Wenn man irgendwas sagt, wenn man irgendwas, in dem wird man plötzlich angemacht, angekeift. Das sind dann meist Leute, die aber auf der anderen Seite für sich selber diese Würde immer äußerst gut in Anspruch nehmen können.
Genau. Das ist so eine Sache, ich sag mal, wenn du als Polizist das erzähl dir mal, wenn du so richtig Rotze ins Gesicht kriegst, ne, das ist so, das erschreckt einen so sehr. Da rechnet man vielleicht gar nicht so mit, gerade am Anfang nicht. Das ist so schrecklich. Und das, was noch schrecklicher ist, möglicherweise ist, wenn du mit einem guten Anspruch an die Sache rangehst, wenn du sagst, ich möchte Demokratie und Freiheit schützen und dann aber im Grunde genommen als, weiß ich nicht, als Polizeigewalt, als Prügel, als, weiß ich nicht, was bezeichnet wird, vielleicht als rechtsradikal, das tut vielen Kolleginnen und Kollegen im Herzen so weh, weil sie gar nicht wahrgenommen werden mit dem, was sie wirklich möchten und was sie wollen, sondern so missachtet werden. Und das ist in so vielen Bereichen so. Ne? Wenn man an Demonstrationen denkt, da gehen Leute hin und sagen, ja, und für die Freiheit und für Demokratie und für Recht und für Ordnung und so, nehmen das ich in Anspruch, aber müssen das natürlich auch den Menschen zugestehen, die auf der anderen Seite stehen. Also das ist wie man bei uns so sagt, eine bilaterale Geschichte. Ja? Also man muss wirklich, man muss sich für das, was man eintritt, auch bei einer Demonstration, so muss man sich auch verhalten. Darum ist es ein Unding, wenn man anfängt, gewalttätig zu werden in einer Demonstration für Bürgerrechte oder so, das geht nicht. Nicht in unserem Staat auf jeden Fall.
Ja, kommt einem natürlich auch im Moment wieder total der Ukraine-Konflikt in den Sinn, ne? Wie da mit Menschen umgegangen wird, wie da die Position von Menschen ist und ja, dann
unfassbar.
Ja, auch so Fantasien, also auch das ist ja in den sozialen Medien überall, dass dann auch sehr getränkte Bilder über Putin gemacht werden, ne? Also wo dann so Gewaltfantasien, was man mit dem alles mal machen müsste und so. Und ja, also ist natürlich ein Problem. Wo hört der Anspruch auf Würde irgendwann auf? Wie ist das, wenn man selber das Gefühl hat, da tritt einer die Würde von Menschen mit Füßen, hat der dann das Recht auf Würde auch verwirkt oder muss man trotzdem würdig mit ihm umgehen?
Also ich finde diese Bilder, ne, die wir alle gesehen haben, mit diesen Leichen, das muss ich sagen, das hat für mich wirklich, das hat mich unfassbar schockiert, wirklich. Da ist man so traurig, so verzweifelt. Aber das ist genau wie du sagst, ne? Da gibt es natürlich Gegenbilder, wo der Kopf von Putin so abgeschlagen, so getragen wird und so weiter. Ich finde, es wäre gut und richtig, wenn man das schaffen würde, jemanden wie Putin wirklich vor ein Gericht zu stellen, vielleicht für ein Kriegsverbrechertribunal oder so. Und dann wirklich mit allen Mitteln von menschlicher Würde und auch sogar in gewisser Weise ernst nehmen, einer Person wie Putin wirklich dann ein Gerichtsurteil fällen würde, das dann wirklich auch getragen wird und das innerhalb unseres Wertekodex und unserer Rechtsprechung geschehe, statt eben sich zu entladen in irgendwelchen Hassfantasien, die ja sowieso, ach, da wird alles gepostet im Internet, das ist ja auch gar nicht wirklich, steckt da nichts dahinter, es ist einfach nur, das ist einfach mies.
Ja, ich meine, vieles mies im Moment und trotzdem wissen Christinnen und Christen immer so, es geht auf Ostern, ne? In aller Miesheit, in aller, also so war es in Corona-Zeiten und so war es, ja, so ist es in Kriegszeiten auch immer gewesen letztlich, da ist Ostern so ein Licht, das in alle schwierigen Tage so reingesetzt wird und wo man dann einfach auch hofft, dass diese Hoffnung, die da entsteht und diese positiven Gedanken, die da entstehen, einfach auch Kreise ziehen. Also das ist zumindest meine Hoffnung immer mal wieder.
Im Persönlichen, aber ich finde Ostern, genau, also finde ich auch, das kann ein bisschen Optimismus und Hoffnung geben, je nachdem, also normalerweise mehr in diesen Zeiten, vielleicht sag ich mal ein bisschen, aber es steckt auch eine politische Botschaft in Ostern drin, das heißt nämlich eigentlich auch, dass Gott auf der Seite der Schwachen steht, der Entrechteten steht, dass Gott das Leid nicht will und den Tod nicht will. Und ich finde, das ist nicht nur so eine persönliche Aussage, das ist auch eine politische Aussage, die eindeutig ist. Also man könnte sogar sagen, nicht umsonst gab es ja die Ostermärsche. Also Ostern ist wirklich auch eine Botschaft des Friedens, der Versöhnung für das Leben einzutreten. Und das heißt, sich auch politisch mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass Frieden herrscht. Ja.
Ja. Ja, und das ist doch eigentlich eine gute Perspektive. Ich habe morgen noch eine Trauung, da heiratet ein Paar kurz vor Ostern und ja, dann hoffe ich für die natürlich auch, dass denen das auch so geschieht und die das so für sich mitnehmen können.
Ja, sehr schön.
Ja, lieber Lars, dann wünsche ich dir eine gute Karwoche.
Das wünsche ich dir auch und allen, die uns zuhören.
Ja, denen natürlich sowieso. Folge 98 heute, ne?
Wir sind schon ganz schön alt geworden.
Jo, Mann, Mann, Mann. Aber
Mann, Mann, Mann.
Ja, bleibt uns gewogen, meldet euch und sollten wir uns nicht sehen oder nicht hören, dann auf jeden Fall eine gute und gesegnete Karwoche. Frohe Ostern können wir jetzt noch nicht wünschen.
Nein, aber das ist die Kraft des Lebens, die Liebe und das Spürbare für euch. Das kann man in diesen anderen Worten sagen, jeden Sonntag zu erfahren.
Genau. Ich wüsste auch wo. Ja, tschüss.
Ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.